SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 2 und damit zur österreichischen Schriftstellerin Monika Helfer, die nach ihrem Bestsellerband Die Bagage, in dem es um die Familiengeschichte ihrer Mutter ging, nun ein außergewöhnliches Vaterbuch vorlegt. Fatih lautet dann auch der Titel, denn Fatih wollte der verschlossene und eigenwillige Mann unbedingt von seinen Kindern genannt werden, weil er das für modern hielt. Julia Schröder, warum ist es Josef Helfer so wichtig, in die neue Zeit zu passen, mit der Vergangenheit abzuschließen?
Naja, die Vergangenheit hat ihm zunächst mal eine Beinprothese beschert, weil ihm während des Zweiten Weltkriegs ein Bein abgefroren ist. Und da hat er eben auch seine Frau kennengelernt im Krieg oder nach dem Krieg im Lazarett, die da als Krankenschwester gearbeitet hat. Das ist die Mutter der Ich-Erzählerin. Und das Buch setzt insofern die Bagage fort, weil es im Grunde doch wieder hauptsächlich von der Familie der Mutter erzählt. Denn dieser Vater, Josef, ist ein Einzelner in dieser großen Familie Moosbrugger, in die er da hineingeheiratet hat. Er schließt sich an einzelne dieser Onkel der Erzählerin an, aber er steht immer etwas daneben. Er will sich unterscheiden, das will er, glaube ich, wirklich. Er möchte ein Mann der Zeit sein, weil er eben auch noch etwas vorhat mit seinem Leben. Und Monika Helfer erzählt nun davon, wie schwierig das ist, in dieser Zeit etwas vorzuhaben. Zumal, wenn man ein Büchermensch ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Josef Helfer ist ein Literaturliebhaber oder ein Bücherverehrer tatsächlich. Und ausgerechnet die Bücher sind es, die ihm in seinem Leben zweimal ganz schweren Schaden zufügen. Ich will jetzt nicht verraten, wie das genau geschieht, weil das ist ein großer Reiz dieses neuen Romans von Monika Helfer, dass sie eben wieder in einer scheinbar ganz einfachen und tatsächlich sehr aufwendig gemachten Weise Spannungsbögen aufbaut, den Leser überrascht. Ich habe das sehr bewundert, muss ich sagen.
Also, Josef Helfer ist ein Kriegsinvalide, Sie haben es gerade eben gesagt, Frau Schröder. Und nach dem Zweiten Weltkrieg bekommt er trotz seiner Behinderung eine Anstellung als Verwalter in einem Kriegsopfererholungsheim auf einem Hochplateau namens Tschengla oberhalb von Pludenz. Und dort führt er ein strenges Regiment und er ist auch so etwas wie ein Wächter eines großen Buchschatzes, womit wir bei der Lesestelle wären, die uns Isabelle de Mee vorträgt.
Wie kam das Kriegsopfererholungsheim auf der Tschengla weit fort von allem, hoch oben in den Bergen, wo die Leute nicht einmal eine Zeitung abonniert hatten, zu so einer wertvollen Bibliothek? Sie war nämlich wertvoll. Die meisten Bücher in Leder gebunden. Oder Halbleder. Prächtige Ausgaben der Werke von Goethe und Schiller und Lessing und so weiter. Klassiker, aber auch naturwissenschaftliche Werke waren dabei. Philosophische Werke. 10 Bände Immanuel Kant zum Beispiel. In Umbra-Leder gebunden mit Goldschnitt. Die genannten Bücher habe ich mir nicht etwa gemerkt. Ich war ein Kind und hatte keine Ahnung. Er hat mich oft mitgenommen in den Raum am Ende des Hauses, der wahrscheinlich als Lagerraum gedacht war, in dem nur 2 winzige Fensterchen waren, oben unter der Decke. Er musste auf die kleine Holzleiter steigen, um sie zu öffnen. Weil draußen das Hausdach weit heruntergezogen war, an der Außenwand war Brennholz gestapelt, das nicht feucht werden sollte, drang nur wenig Licht herein. Außerdem wuchs eine Tanne davor, auch sie nahm Licht, roch aber sehr gut. »Komm mit, Monika«, sagte er manchmal. Wenn ich mich daran erinnere, meine ich, es hat immer geregnet, wenn ich mit ihm in der Bibliothek war. Drinnen waren wir nicht mehr in der Welt. Er knipste das Licht an, ein zauberhafter Schimmer lag auf den Buchrücken. »Komm mit, Bücher schauen«, sagte er. »Zeigst du mir das Schönste?«, fragte ich. Oder fragte ich nicht. »Wären wir beide jetzt in dem Raum, würde ich das fragen. Oder nicht?« Er würde auf die Leiter steigen und mit dem Fingernagel über die Buchrücken streichen. Ein leises Klick, Klick, Klick wäre zu hören. In dem Raum herrschte eine muffige Stille, die Bücher schluckten jedes Geräusch von draußen. Wie waren diese Bücher in das Kriegsopfererholungsheim gekommen?
Isabel de Mail las aus Monika Helfers Buch Fati, das im Karl-Hanser-Verlag erschienen ist und auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar steht. Wie waren diese Bücher in das Kriegsopfer-Erholungsheim gekommen, Kirsten Vogt? Diese Frage sollten wir noch beantworten.
Ja, durch eine Erbschaft, weil dieser Josef ist selbst als Versehrter, wir haben es ja gehört, diesen Versehrten sehr nahe und sehr verständnisvoll. Und es gibt einen Jungen namens Ferdinand, der nicht nur ein Bein, sondern auch einen Arm verloren hat. Wirklich der Leidendste der Leidenden, und dessen Vater ist Professor in Tübingen und vermacht seine Bibliothek im Wesentlichen dann diesem Kriegsopfererholungsheim. Ja, und dieser Vater wird kämpfen um diese Bücher, ein bisschen auf verlorenem Posten und auch ein bisschen illegal. Das Ganze ist derartig faszinierend geschrieben. Die Sprache, wir haben es gehört, ist so karg wie dieses Leben eigentlich, was da geschildert wird. Und sie ist aber auch so klar wie die Luft, die Höhenluft, in der das Ganze in weiten Teilen spielt. Ich finde es wahnsinnig bewegend. Es ist ja quasi der zweite Teil der Familiengeschichte von Monika Helfer, die im letzten Jahr mit dieser Erzählung über ihre Bagage, also die Generation der Großmutter, einsetzt und die sich jetzt zum Vater gewissermaßen vorarbeitet in einer großen Zärtlichkeit. Einer Zärtlichkeit, die sich über das Objekt Buch vermittelt in verschiedenen Facetten. Und es handelt sich aber nie um eine Hagiographie. Also auch hier sind Ambivalenzen im Verhältnis zum Vater, werden Dinge erinnert und werden Schwierigkeiten in der Akzeptanz dessen, was er getan hat, betreffend.
Vor allem, was seine Lebenslügen angeht, da werden wir vielleicht noch drüber sprechen. Mal abgesehen von der Geschichte des Vaters entwickelt sich das Buch ziemlich schnell zu einem Porträt der Nachkriegsgeneration. Insa Wilke, wie wird die denn bei Helfer geschildert?
Eigentlich nicht überraschend. Sie wird geschildert als eine sprachlose Generation, als eine Generation, die grundsätzlich versehrt aus dem Krieg kommt, nicht nur körperlich versehrt, und die im Glücksfall, wie es bei ihrem Vater und ihrer Mutter der Fall ist, gleich Menschen findet, bei denen sie gegenseitig Zuflucht finden können. So ist ja dieses Paar beschrieben. Ich finde, das Überraschende an diesem Buch ist aber tatsächlich, wie eben nicht nur karg beschrieben wird, wie eben nicht nur das Tragische beschrieben wird, sondern wie es immer wieder auch ins Possenhafte abgleitet. Und das liegt an dieser Erzählerin, diese Monika, die ein sehr eigensinniger Kopf ist. Und dieser Eigensinn drückt sich eben immer wieder aus in ihrem Blick auf Szenen, die unheimlich witzig auch immer wieder sind und die eben genau so wirken, weil sie dann die Gegengewichte haben. Und ich finde, das Literarische an diesem Text wird immer wieder deutlich in dem Gespür für die Aussagekraft einzelner Szenen. Für den Vater finde ich zum Beispiel ausschlaggebend eine Reise, die er macht mit Monika und einer Schwester, wenn ich mich richtig erinnere, nach Berlin,
genau,
wo sie aus Versehen in einem Schwulenclub landen. Und man könnte jetzt denken, dass der Vater wieder rausgeht und entsetzt ist. Und es ist aber das Gegenteil der Fall. Er sitzt an der Theke und zum ersten Mal hört sie sein Lachen und sieht, wie sein Leben hätte sein können. Und insofern ist es, glaube ich, anders als zum Beispiel bei Annie Ernaux, Der Platz, ein Buch, an das man denken könnte, eine Vater-Auseinandersetzung, nicht eine Auseinandersetzung in der Abgrenzung, auch wenn es Ambivalenzen gibt, sondern es ist eigentlich ein Buch, das versucht, jemanden nachträglich kennenzulernen, den man nie kennenlernen konnte. Und das wird in dieser einen Szene deutlich.
Vielleicht sprechen wir mal über das Genre. Roman steht auf diesem Buch geschrieben. Es ist ganz eindeutig ein autofiktionaler Text. Was macht denn dieses Erinnerungsbuch, Julia Schröder, tatsächlich zu einem Roman?
Das, was Insa Wilke als die Literarizität oder das Literarische, wenn ich es richtig erinnere, bezeichnet hat, sie sagt ja immer wieder, das kann ich nicht wissen. Oder ganz viel geht über die Beschreibung von Bildern oder das kurze Aufblitzen von dem, was auf Fotografien zu sehen ist. Aber eine ganz große Rolle spielen die Gespräche mit der Stiefmutter, die sich an den Vater natürlich anders und besser erinnert und andere Dinge über ihn weiß als seine Tochter. Und zum Roman wird das Ganze, weil sie dann doch die Figuren einfach so führt, wie es bloßes autobiografisches Erzählen oder ein Memoir niemals machen würde, sondern es ist ganz klar, es gibt hier eine Autorin und die schreibt die Geschichte, die sie schreiben will, und nicht eine Geschichte, bei der sie sich verpflichtet fühlt, die Vergangenheit möglichst zu dokumentieren. Ich finde diese ganz klassische Vatersituation, die Tochter schaut auf den Vater, den sie eigentlich nicht kennt und nicht versteht, weil das von vornherein nicht möglich ist, ja. Da gibt es immer wieder Szenen, in denen das ganz deutlich einfach aufblitzt. Zweimal setzt der Vater an im Abstand von über 10 Jahren und sagt Monika. Und sie weiß, jetzt wird er mir etwas erzählen aus seinem Leben. Und er tut es zweimal nicht. Und sie sagt, das kann der auch gar nicht. Das war auch sehr gut, dass er es nicht gemacht hat. Denn ich hätte gar nicht gewusst, wie ich ihn danach noch anreden kann. Weil dann kann ich nicht mehr Vati zu ihm sagen. Hätte ich dann Josef sagen müssen. Dieser Vater ist eben ein Rätsel. Es gibt eine Stelle, da heißt es, und das wiederholt sich, bei ihm hat nie einer etwas in seinem Gesicht sehen können. Es ist eben so, die Gesichter und damit auch das Innere ihrer Eltern sind für Kinder ein Rätsel. Und es kann gut sein, dass es für das Verhältnis zwischen Töchtern und Vätern besonders gilt. Und insofern ist das eine exemplarische Geschichte, die Monika Helfer erzählt. Aber das Gute an dem Buch ist eben, dass es eine Geschichte ist, wie man sie eben noch nie gelesen hat.
Und das hat tatsächlich auch etwas mit dem Humor zu tun, finde ich, was Insa Wilke gerade eben gesagt hat, der sich vor allem dann so in den Exkursen in die weit verzweigte Verwandtschaft der Autorin ausdrückt. Etwa, wenn man davon Onkel Sepp hört, der dieselbe Frau gleich zweimal heiratet. Und da muss man bedenken, es ist eine Prostituierte. Und da dachte ich bei der Lektüre oft, das kann doch gar nicht wahr sein, Frau Vogt. Ist Ihnen das auch so ergangen?
Ging mir genauso. Es gibt auch die Szene, wo sie einer Prostituierten begegnen, die kleinen Mädchen, die Kinder, und sagen, die war doch eigentlich ganz lieb, mit der sollten wir doch vielleicht den Papi verkuppeln und so weiter. Also es ist ein zutiefst menschliches Buch in jeder Facette, und was Julia Schröder sagt, ist völlig richtig, diese Rätselhaftigkeit der Eltern, das spitzt sich ja zu. Das Foto, das entstanden ist, kurz bevor der Vater einen Selbstmordversuch macht, zeigt eben nichts. In diesem Gesicht ist nichts zu lesen. Ja, das wird richtig auf den Punkt gebracht in dieser Formulierung, und ich finde, es ist natürlich aber auch, also das Leben, was diese Menschen geführt haben, ist ja an allem arm, außer an Schicksalsschlägen fast. Ja? Und das führt sie auch in die Gegenwart. Sie selbst beschreibt auch ihre Schicksalsschläge, den zu frühen Tod ihrer Tochter. Und sie verwebt natürlich Vergangenheit und Gegenwart damit sehr stark. Aber das alles geschieht in einer ganz großen Gelassenheit, in einer wirklich ganz reifen Menschlichkeit, muss man sagen, die eben dieses Glücksempfinden, was Insa Wilke richtig beschrieben hat, in dieser Schwulenkneipe genauso in den Blick nimmt wie diese große Panik und Angst und dieses Leid, was auch beim frühen Tod der Mutter, ja, der Frau dieses Mannes, ja auch einsetzt und über die Familie hereinbricht. Also es ist einfach das ganze Leben auch gefasst in seinen Höhen und Tiefen, also mit allen Schattenseiten und Lichtern.
Ich würde gerne noch was zum Rhythmus sagen, weil Sie nach dem Literarischen fragten, Carsten Otte. Mhm. Das finde ich einerseits bei den Sätzen sehr auffällig. Und das macht, glaube ich, auch aus, dass man so unheimlich gespannt dranbleibt und das Gefühl hat, man liest ein sehr dickes Buch, obwohl es eigentlich ein sehr dünnes Buch ist. Es gibt immer einen Gegensatz zwischen der Semantik und der Syntax. Also so ein Beispiel wie eine Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter. Er wollte das, ich nicht. Also es gibt immer so eine Dynamik von Gegensätzen auf verschiedenen Ebenen, und das entspricht eben auch diesem Wechsel von komischen Szenen, die dann urplötzlich kippen in einen ganz großen Ernst. Das passiert bei den Blicken auf die Familienmitgliedern, aber auch bei so einem Satz, der für mich ein Zentrum dieses Buches ist. Wenn man einen Menschen ein Leben lang kennt und erst spät erfährt man, wer er im Grunde ist, dann kann man das vielleicht schwer ertragen. Und dieses schwer ertragen, das ist für mich der Grundton dieses Buches, und darum funktionieren diese komischen Szenen auch, weil der Grundton eben dieses ganz existenzielle Ernste ist.
Vati viel mehr als ein Erinnerungsbuch, ein Roman der Nachkriegsgeneration, von Monika Helfer, erschienen im Hanse Verlag, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank.